Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute mit Episode Nummer 11 und ich freue mich sehr, dass mein Linemate zurück ist, zumindest am Mikrofon. Stefan Ustorf ist wieder da. Grüß dich, Stefan.
Hi, Robi.
Letzte Woche geschäftlich unterwegs gewesen. Wir haben dich vermisst.
Ja, ich habe es auch vermisst, gebe ich zu, aber ich hatte zu tun und war okay. Also ich habe einige interessante Dinge gesehen, kann mich nicht beklagen.
Jawohl, wie gesagt, herzlich willkommen zurück an der Stelle. Wir schauen kurz auf die Inhaltsangabe, was uns in Episode 11 erwartet, denn allen voran haben wir auch heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Wir hatten ja in den letzten zwei Episoden jeweils einen Stanley Cup Champion, so viel kann ich schon mal spoilern. Es wird auch heute wieder einer da sein. Dann vielleicht auch aufgrund des Gastes schauen wir Behind the Bee, also was passiert denn eigentlich bei den Boston Bruins, das soll ein großes Thema heute sein. Dann ein kurzer Rückblick, Global Series in Tampere, Finnland, die Florida Panthers haben da ihren Favoritenstatus nochmal untermauert. Der Blick in die Zukunft darf auch nicht fehlen, Samstag in der Woche gibt's die ultimative Ehre für Jumbo Joe. Die San Jose Sharks nämlich ziehen seine Nummer 19 unters Hallendach, da wollen wir auch mal drauf schauen. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Ist so viel passiert in der letzten Zeit. Ich glaube, uns werden die Themen auf keinen Fall ausgehen. Kommen wir direkt zu unserem Gast, würde ich sagen. Er spielte 16 Jahre in der NHL, ist bis heute der Deutsche mit den zweitmeisten Spielen in der National Hockey League. Konkret sind es 859 Spiele. Dabei markierte er 44 Tore, 207 Assists und damit 251 Scorerpunkte. Aber viel beeindruckender finde ich seine Zahlen in Sachen Checks. 1670 und Blocks 1549. Das heißt, er hält in beiden Bereichen, also sowohl Checks als auch Blocks, jeweils die deutschen Rekorde in der NHL. Über allem steht natürlich der ultimative Triumph. Im Jahr 2011 hat er den Stanley Cup mit den Boston Bruins gewonnen. Aktuell ist er Trainer bei den New York Junior Islanders, wo er kurioserweise seinen eigenen Sohn Breaker coacht. Und er hat einen eigenen Blog auf nhl.com.de, in dem er regelmäßig über die Lage in der Liga berichtet und das Ganze so ein bisschen für uns auch einschätzt. Solltet ihr an der Stelle auch unbedingt lesen. Ich glaube, wir wissen alle, um wen das geht. Ganz herzlich willkommen in unserem Podcast, Dennis Seidenberg. Grüß dich, Dennis.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du dazugekommen bist. Damit ist der Stanley Cup Champion Hattrick zumindest aus unserer Sicht perfekt. Dennis, wir starten hier immer mit einem Audio-Poesie-Album. Heißt, es gibt 6 schnelle Fragen an dich. Du probierst sie einfach so schnell wie möglich zu beantworten und wir sind sehr, sehr gespannt, mit was du dich dann sozusagen audiomäßig dann bei uns verewigst. Also wir starten mit dem Pre-Game-Meal. Was war denn immer dein Pre-Game-Meal?
Lachs, Reis, Suppe und Gemüse.
Oh, das klingt nach einem ganzen Menü. Was ist denn für dich bis heute auch das schönste NHL-Stadion?
Das schönste NHL-Stadion? Ich würde mal sagen, Montreal.
Und warum Montreal, wenn ich fragen darf?
Montreal, einfach die Geschichte, die Atmosphäre da drin, die Musik, die während des Spiels spielen, ist einfach... macht super Spaß und speziell als ich bei Boston war, war es immer eine große Rivalität und deswegen Montreal.
Ja, da hat's gekracht, das kann ich mir vorstellen. Wer war denn dein unangenehmster Gegenspieler?
Da gab's mehrere, ich glaube alle Superstars, von Crosby, Ovechkin. Ich würde es Ovechkin sagen, speziell in den Playoffs das eine Jahr, er hat das auf mich abgesehen. Da wollte er noch richtig checken, nicht mehr so wie heutzutage, aber damals wollte Leute noch richtig rumfahren und ich war öfter mal sein Opfer.
Okay, darüber wird zu sprechen sein. In Kürze, lass uns noch vorher das Poesiealbum fertig machen. Wer ist denn dein Vorbild? Also es muss kein Eishockeyspieler sein, aber hast du ein Vorbild? Wer ist es?
Ja gut, ich habe früher Tennis gespielt und von dem her war Boris Becker damals mein Vorbild. Und im Eishockey waren es eigentlich die Leute, die in Schwenningen gespielt haben, wie der Wally Schreiber, Grant Martin, Bruce Hardy, also zu denen habe ich hochgeschaut und auch regelmäßig bei den Heimspielen zugeschaut.
Jawohl. Was war denn dein emotionalster Hockey-Moment?
Emotionalster, ich würde sagen, mit dem Stefan, ich glaube, du hast auch eine Solid dabei, oder Stefan?
Ja,
also das erste Spiel gegen Kanada, USA, also da war ich so brutal nervös, gegen die Welt-Superstars spielen zu dürfen. Und dann natürlich der Stanley Cup, Deutsche Meisterschaft, die paar Sachen.
Jawohl. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Ja gut, ich hätte es wahrscheinlich mit Tennis probiert. Ich war recht gut damals. Weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, aber zumindest hätte ich das probiert.
Jawohl. Dann vielen lieben Dank für den Eintrag in unser Audio-Poesie-Album. Und als Anfänger muss ich erstmal fragen, wie gut kennt ihr euch eigentlich, Dennis und Stefan? Woher? Wie oft habt ihr schon zusammengespielt? In der NHL habt ihr euch ja, glaube ich, knapp verpasst um 5 Jahre.
In der NHL habe ich alle verpasst. Ich war nur so kurz da. Nee, der Dennis und ich waren da Mannschaftskollegen in Mannheim. Ja, wir haben in Mannheim zusammengespielt, ein oder zwei, ich glaube 2 Jahre sogar, bevor
Ja,
Dennis, 2 Jahre bevor der Dennis damals nach Nordamerika gegangen ist. Und dann haben wir in der Nationalmannschaft relativ regelmäßig zusammengespielt. Weltmeisterschaften, Olympia 2002. Ich glaube, in Turin warst du nicht dabei, oder?
doch, da war ich
Doch,
dabei.
ja, in Turin auch. Also wir haben 2 Olympiaden zusammengespielt. Ja, wir waren Mannschaftskollegen. Habt ihr angefangen in Mannheim, da war er 17, glaube ich, in der ersten Saison, wo wir zusammengespielt haben. 18, ja, 18, wo wir zuerst zusammengespielt haben, genau. Und da hat man damals schon gesehen, dass vor allem, also was mich beim Dennis damals unfassbar beeindruckt hat, war der Wille zur Arbeit. Also ich habe ganz, ganz selten einen 18-jährigen Spieler gesehen, der so getrieben war, so diszipliniert war, was seine Arbeit anging, und damit meine ich jetzt nicht nur auf dem Eis. Der Dennis hat sich damals als 18-Jähriger schon um seine Ernährung gekümmert, hat sich einen Spezialtrainer dazugeholt für Kraft und Kondition. Ich habe eine Geschichte, die werde ich nie vergessen. Wir haben ein Spiel gespielt abends und ich habe aus was für Gründen auch immer an dem Tag in der Stadiongaststätte mein Pregame gegessen und weiß nicht, glaube ich 12:30 Uhr oder so, und ich schaue unten aufs Eis und der Dennis ist mit seinem eigenen Skills Coach auf dem Eis 1,5 Stunden nach unserem Training noch. Und dann habe ich gesagt, was machst du da? Wir haben ein Spiel heute Abend. Dann hat er wirklich noch, glaube ich, 1 Stunde lang individuell an seinen Fähigkeiten gearbeitet, und sowas war ich von einem 18-jährigen Deutschen also nicht gewohnt. Das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen damals.
Aber du weißt ja auch, wir haben zwar ein Spiel gehabt, aber das erste Jahr, die ersten 30 Spiele durfte ich nur auf die Bank, habe einen Pulli unter meinen Schulterschutz gezogen, dass mir kalt wird. Und das wäre ja vielleicht
Das
nicht selbst
stimmt auch. Das
arbeiten können.
wollte ich jetzt nicht gut dazu sagen, aber nein, das stimmt zwar, du hast wenig Einsteck gehabt, aber trotzdem, es gab andere Spieler in deinem Alter, die haben das nicht gemacht. Und ich glaube, wie gesagt, dieser innere Trieb, den du gehabt hast, dich jeden Tag zu verbessern, und wie gesagt, du warst einfach hungrig, lernfähig, du wolltest immer Informationen haben, und das war, wie gesagt, sehr beeindruckend zu sehen für die Generation damals, und auch deshalb hast du deine Karriere im Endeffekt dann so gestaltet, wie sie geworden ist, weil du hast ein Nein in dem Sinne nicht akzeptiert, sondern du hast gesagt, dann arbeite ich halt härter und fertig.
Danke, danke.
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die meisten Checks und Blocks aller deutschen Spieler in der NHL kamen von dir, Dennis. Wie stolz ist man auf so eine Statistik? Und was mich auch interessieren würde, also wer ja über 1500 Checks fährt und Blocks leistet, welchen Preis zahlt man dafür? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das spurlos an einem vorübergeht.
Ja, also meine Schultern, die können es auf jeden Fall. Da sieht man es auf alle Fälle. Also ich kann die fast nicht mehr hochheben. Habe ich schwere Arthrose drin, aber sonst passt eigentlich alles. Von der Hüfte runter ist alles gut. Aber wie gesagt, Handgelenk und Schultern fühlen sich überhaupt nicht gut an. Aber man sagt immer, wenn man viel Schüsse blocken muss, dann ist man aus der Position. Von dem her. Ja gut, ich habe, wie das Stefan schon gesagt hat, ich war sehr arbeitseifrig, und auch wenn ich aus der Position war, habe ich alles versucht, um mich in die Schüsse zu werfen, oder ich habe den Körperkontakt sehr geliebt. Aber wie gesagt, ich spüre es auf alle Fälle heutzutage, und ich kann nur warten noch so lange, wie es geht, um meine Schultern ersetzen zu lassen.
Und die Story mit Ovechkin, die musst du jetzt einfach nochmal erzählen. Also, mir ist Ovechkin, glaube ich, das erste Mal als Checker aufgefallen bei diesem Playoff-Run 2018 mit den Washington Capitals natürlich, als er plötzlich angefangen hat zu laufen und ja wirklich die Hits zu fahren. Aber anscheinend ist da ein bisschen was an mir vorbeigerutscht. War das dann doch früher schon der Fall?
Ja, auf jeden Fall. Also früher, als er noch jung war, in 2013, als wir, nee, 2012, da haben wir gegen den ersten Runde gespielt. Und in Spiel 7 in Overtime gegen die Capitals in der ersten Runde verloren. Und in der Serie, ich glaube, die haben absichtlich, was heißt absichtlich, aber auf jeden Fall Scheibe reingespielt, tief rein in unser Drittel. Ich musste zurückgehen und wusste genau, dass der Ovechkin nur ein Gedanke hat, um also mich durch die Wand zu rennen. Und damals war er halt noch richtig jung und spritzig und da wollte er richtig checken. Also der wollte Jungs durch die Bande hauen. Und ich habe das mehrmals mitbekommen. Macht zwar Spaß, aber wenn man es oft macht, dann ist auch nicht mehr so lustig. Aber wie gesagt, zu der Zeit war es schon richtig unangenehm. Dazu kam natürlich noch die Torgefährlichkeit, die er gehabt hat oder immer noch hat. Und von dem her war er schon sehr, sehr schwer gegen ihn zu spielen.
Ich glaube, was man da noch dazu sagen muss, viele Leute unterschätzen oft, wie groß, was für ein Büffel Alex Ovechkin ist. Also der ist ja auch gute 1,90 groß oder 1,88 oder was auch immer und wiegt aber über 100 Kilo. Also Alex Ovechkin ist auch ein Monster von einem Mann, also so ein richtiger russischer Bär, sagt man immer. Und wie gesagt, früher, wie der Dennis gesagt hat, also vor allem am Anfang seiner Karriere hat er wirklich sehr, sehr aggressiv gespielt auch und hat den Körperkontakt gesucht und auch geliebt. Also er hat das gerne gemacht. Und wenn du dir frühere Videos von Alex Ovechkin anschaust, wirst du einige Checks finden. Ich glaube einmal, ich meine, Jaromir Jagr ist ja auch eine Legende und
Das wollte ich gerade sagen, genau, das ist ein Highlight.
auch kein kleiner Mensch und den hat er einfach auf offenem Eis in der neutralen Zone zerstört und aussehen lassen wie ein Zwölfjährigen. Also Alex Ovechkin hat sehr viel und sehr gut Körper gespielt, vor allem am Anfang seiner Karriere.
Also das, was mir immer sofort in den Sinn kommt, wenn ich den Namen Dennis Seidenberg höre, das ist natürlich das Bild von dir, Dennis, wie du den Stanley Cup in die Höhe stemmst in Vancouver damals und überhaupt diese Serie gegen Vancouver. Ich meine, aus deutscher Sicht, jetzt wenn du weder Bruins noch Canucks-Fan warst, du wolltest einfach wissen, wer holt sich das Ding, Dennis Seidenberg oder Christian Ehrhoff, dann geht die Kiste bis in Spiel 7. Was war da los? Ich meine, weite Distanz zwischen Vancouver und Boston. Das heißt, ihr wart viel im Flugzeug. Es war ja teilweise wirklich auch giftig. Es ging hin und her. Wie hat sich das angefühlt, ein Spiel 7 in einem Stanley Cup-Finale zu spielen? Das hat man jetzt erst 2024 ja wieder.
Also sehr emotional, wie du schon gesagt hast, die ganze Serie war sehr emotional mit den Hits, ja, fast unfair, wie manche da in der Serie gespielt haben und wie hart es zur Sache ging in der Serie. Es hat aber richtig Spaß gehabt, von den Emotionen her war es sehr, sehr schwierig, sometimes sich nicht ablenken zu lassen, aber wenn man so weit kommt, jeden zweiten Tag Eis gespielt für 2+ Monate, da versucht man einfach im Moment zu sein. Und wenn man dann im Spiel 7 im Finale steht, dann denkt man nur, okay, jetzt dann bald vorbei. Denk an heute, auf deine Aufgaben, die du machen musst. Spiel an Spiel und versuch alles andere auszublenden, was sehr, sehr schwer ist. Speziell, wenn man dann 2, 3 Stunden vom Spiel in die Arena fährt, die ganzen Leute, die Vorfreude, die Stimmung und ja auch Anfeindungen. Wie heißt das?
Ja.
Anfeindungen. Der Sieg, wenn man auf dem Weg ins Stadion ist, da wird man schon ein bisschen nervös, aber sobald man dann zum Bulli dasteht oder den ersten Wechsel hinter sich hat, dann ist man im Spiel drin und konzentriert sich auf die Sache.
Es war ja völlig irre. Es hat ja im Nachgang dann die ganze Stadt gebrannt. Also in Vancouver, es gab ja Ausschreitungen, das habe ich beim Eishockey so noch überhaupt noch nicht erlebt. Was habt ihr davon mitbekommen? Also nochmal, da hat eine Stadt gebrannt, das ist ja eigentlich schier unglaublich. Wie unwirklich war das für euch?
Überhaupt nicht. Also wir haben uns gefreut, also nicht über die Stadt, die brennende Stadt, aber einfach, wir haben gefeiert in der Kabine. Normalerweise wollten wir eigentlich 1 oder 2 Stunden früher vom Stadion wegfahren, aber da hieß es, wie du schon gesagt hast, gab es ja, Krawalle in der Stadt und deswegen mussten wir ein bisschen 1, 2 Stunden länger warten in der Kabine, bevor es sicher war für uns, im Bus dann zum Flughafen zu fahren. Aber ich glaube, in unserem unserem Freudenstraum, den wir damals gehabt hatten, hat es eigentlich uns nur gestört und wir haben gefeiert in der Kabine und dann, als es dann Zeit war zu gehen, haben wir uns im Bus gesetzt und ab zum Flughafen. Aber wie gesagt, es war schon schade, dass es dann so letztendlich passiert ist, aber ja, wir haben trotzdem unser Spaß gehabt.
Wirst du es verfolgt, Stefan? Das war doch eigentlich so eine Serie, so ein Spiel eigentlich auch, wäre genau das Richtige für dich gewesen.
Ja, nein, das war eine, vor allem zum Anschauen als Fan, ist eine tolle Serie, auch aufgrund der Rivalität der Einzelnen. Also ich war damals Brad Marchand als kleine Ratte praktisch auch, und ich wer war denn das? La Prairie war La Prairie damals in Vancouver,
Genau,
glaube ich, in Raymond. Da war die Situation, irgendjemand hat irgendjemand gebissen oder sonst irgendwas, glaube ich, irgend sowas war ja noch. Oh ja. Also da war viel los, das war intensiv, das war so im Endeffekt, also ohne das Beißen, das lassen wir jetzt mal weg, aber das war so, wie du dir Playoff-Eishockey eigentlich vorstellst und wie du es auch sehen möchtest, dass beide Mannschaften, jeder einzelne Spieler bereit sind, an das absolute Maximum zu gehen, auch an das absolute Maximum, an das, was erlaubt ist, und natürlich in solchen Situationen dann vielleicht auch mal ein bisschen die Grenze überschreiten, was auch okay ist. Also das ist einfach so, so soll Playoff-Eishockey sein, und das waren zwei Mannschaften, die sich nicht mögen, die gegeneinander gespielt haben in 7 Spielen, und war schön zu sehen für Boston damals, dass sie den Erfolg gehabt haben. Für uns als deutsche Eishockey-Fans natürlich, wir konnten gar nicht mehr verlieren in dem Finale oder so ein Deutscher den Stanley Cup gewonnen hätte, und von daher hat es unglaublich viel Spaß gemacht zuzuschauen.
Wie war es denn eigentlich damals, Dennis, mit Christian Ehrhoff? Also klar, er stand auf der anderen Seite, war natürlich auch Verteidiger. Das heißt, ihr habt euch wahrscheinlich nicht allzu häufig auf dem Eis während des Spiels begegnet. Aber unterhält man sich da mal vor einem Spiel, nach einem Spiel oder irgendwie währenddessen? Wie war das?
Nee, also ich und Christian sind gut befreundet, aber während der Serie, da gibt es eigentlich überhaupt keine Unterhaltung oder Kontakt untereinander. Aber danach dann schon wieder. Aber ist auch nicht so. Also er ist natürlich sehr enttäuscht nach der Serie und wir haben den Stanley Cup gewonnen. Also von dem her haben wir eigentlich nie so richtig drüber gesprochen, auch danach. Aber wie du schon gesagt hast, er ist Verteidiger, ich bin Verteidiger und wir sind uns nicht zu oft über den Weg gelaufen oder auf dem Eis begegnet. Aber ja, er ist auf der anderen Seite und von dem her spricht man mit ihm nicht, speziell während den Playoffs. Unter der Saison auf jeden Fall, aber in den Playoffs da, speziell in der Serie, weil, wie der Stefan schon gesagt hat, haben wir uns überhaupt nicht gemocht.
Wie und wo war dann eigentlich eure Feier, wenn du gemeint hast, ihr seid danach in den Bus gestiegen? Also es gibt ja da legendäre Belegbilder, sage ich mal, von den letzten Stanley Cup Champions. Da waren ja in Las Vegas teilweise Rechnungen dabei, die waren abenteuerlich. Wie hat eure Stanley Cup Feier ausgesehen damals?
Wir sind, also es ist ein langer Flug, wir sind morgens um 7 Uhr angekommen in Boston. Die Feuerwehrleute haben uns begrüßt auf den ihren Trucks mit sprühendem Wasser, die Polizisten mit Blaulicht und Kameras und alles. Die meisten von uns waren richtig fertig, also ein paar Getränke gehabt im Flugzeug und haben uns erstmal ausgeruht, ein paar Stunden. Den nächsten Tag sind wir ins Foxwoods Casino gefahren, das ist 1,5 Stunden weg, haben da gefeiert im Club, und wie du schon gesagt hast, da gab es einen Beleg, haben wir eine Riesenflasche Champagner gehabt, Ace of Spades damals, die vom Casino gespendet wurde. Aber natürlich haben sie auf den Beleg gestellt und das kam raus zu 160.000 und 130.000, die Rechnung. Und das Witzige war, ich glaube, da war ein Bier drauf, ein Amstel Light. Und die Leute haben das toll lustig gefunden auf Social Media, dass die ganzen Wodka Soda oder Tequila und auf einmal ist da ein Amstel Light auf der Rechnung. Und das war ein Highlight für die meisten, das gesehen zu haben.
Wer hat das getrunken?
So weiß niemand, also da waren so viele Getränke, keine Ahnung.
Es hört sich nach einer Menge Spaß an, auf jeden Fall. Stefan, du hast mal gesagt, dass du deine Zeit in der NHL eigentlich überhaupt nicht genießen konntest. Hattest du denn auch solche Momente, wo es kein Genuss war, in der NHL zu spielen?
Auf alle Fälle. Also ich glaube, meine letzten paar Monate, ein, zwei Monate, vielleicht war noch meine erste Station. Ich war nicht immer in Healthy Scratch, ab und zu in Healthy Scratch und dann aber viermal hintereinander, wurde dann auch letztendlich getradet und die Ungewissenheit zu wissen, wo man steht in der Mannschaft, ist natürlich immer schwer, speziell als junger Spieler damit klarzukommen. Und in Carolina habe ich ein paar Healthy Scratches gehabt. Also jedes Mal, wenn man aus dem Kader genommen wird, ist es natürlich herzausreißend. Also man ist total schockiert. Und because man ist so eifrig und wenn man halt natürlich die Chance weggenommen bekommt, zu spielen zu dürfen, tut es natürlich nie gut. Und dann auch wiederum mein letztes Jahr in der NHL, wo ich gedacht habe, dass ich noch spielen kann oder spielen sollte, aber dann am Ende letztendlich nur 30 Spiele aus 80 gespielt habe. Und solche Sachen fühlen sich nie gut an, aber wie gesagt, das ist los, dass man sieht, wenn man Sportler ist, ob es Fußball, Eishockey, Handball, egal was, da muss man einfach eine dicke Haut haben und Kopf runter und weitermachen.
Ja, ich glaube, das große Problem zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube, zu deiner Zeit ist es vielleicht ein bisschen besser geworden, aber zu meiner Zeit, dass halt einfach nicht mit dir gesprochen wurde. Also bei mir war es damals noch so, ich war jetzt nicht so oft Healthy Scratch in dem Sinne, aber wenn das dann so war, dann bist du nach dem Weihnachten in die Kabine gekommen und entweder hing dein Trikot da oder es hing nicht da, so ungefähr. Und dann wusstest du, du spielst oder du spielst nicht mit. Und kein Mensch hat mit dir gesprochen und hat dir gesagt, also zu meiner Zeit hat dir gesagt, warum, weshalb. Ich habe auch nie ein Gespräch gehabt, wo irgendjemand zu mir gesagt hat, wenn du mehr spielen willst, dann musst du das und das machen, sondern das ging. Irgendwann habe ich mal den Assistenztrainer gefragt und der hat zu mir gesagt, das musst du selber rausfinden. Das war es dann eigentlich. Und das hat es für mich damals so schwer gemacht, weil ich das halt einfach auch, wie gesagt, überhaupt nicht gewohnt war, weil ich aus einer Situation kam. Für mich damals, ich habe ja logischerweise immer gespielt. In Kaufbeuren bist du mit denselben Leuten aufgewachsen, mit denen du dann Profi-Eishockey gespielt hast. Das waren immer dieselben 22 Mann oder so. Ich kannte das alles nicht und deshalb ziehe ich umso mehr den Hut vor den deutschen Jungs, die ich kenne, die sich dann im Endeffekt auch durchgesetzt haben und lange NHL-Karrieren gehabt haben, weil ich weiß, wie schwierig das sein kann, wenn du da hinkommst und jetzt nicht wie ein Tim Stützle oder ein Mo Seider, ein First-Round-Pick bist oder so, aber Dennis und Christian Ehrhoff und auch Christoph Schubert, die als späte Draftpicks, sage ich jetzt mal, in dem Sinne rübergegangen sind und sich durchgesetzt haben, davor habe ich so unglaublich viel Respekt, weil ich weiß, wie schwer das ist.
Ja, wenn wir auch von Trainern einfach mal sprechen. Ich glaube, Dennis, du hast unter John Tortorella auch mal gespielt. Der ist Hast du nie? War der nicht mal Co-Trainer bei einer deiner Stationen?
Okay, nee, er war bei New York Rangers, der war bei Vancouver, also oft gegen ihn, für die Serien gegen ihn gespielt, aber er war nie mein Trainer.
Okay, ich dachte, dann habe ich den Zeitstrahl vielleicht falsch übereinander gelegt, aber du kriegst ja aktuell als Mitglied der New York Islanders Organisation auch viel mit, was der Head Coach da macht. Das ist Patrick Ra, Torhüter-Legende, muss man ja wirklich sagen. Wir kennen ihn, glaube ich, alle noch von dem Goalie-Fight gegen Chris Osko damals. Also ist zumindest das Bild, was ich zuerst in Gedanken habe. Und er gilt ja schon so auch als Heißsporn, würde ich jetzt mal sagen. Was kannst du uns da verraten, Dennis? Was ist Patrick Ra für ein Typ als Trainer? Ist er da ähnlich wie als Goalie?
Ja, er ist sehr emotional, aber ich glaube, er hat sich jetzt über die Jahre ein bisschen gelegt. Ist immer noch sehr, sehr, wie ich schon gesagt habe, emotional auf der Bank. Redet sehr laut, aber er lebt einfach aus Eishockey. Denkt über Eishockey, glaube ich, jeden Tag, den ganzen Tag und wie gesagt, sehr, sehr engagiert und er weiß einfach, wie man Eishockey lernt oder den Jungs lehrt. Und er ist sehr genau. Also jede Kleinigkeit muss richtig gemacht werden. Und deswegen macht es ihn so gut als Trainer, weil Er hat einfach ja, die Qualität, um zu wissen, wie man das jungen Spielern lernt und auch wie man ankommt bei den Spielern. Von dem her, glaube ich, weiß ich ja zu schätzen, was für eine Persönlichkeit und was für einen Trainer die hier haben. Und so weit, so gut. Ja, mal schauen, wie es weitergeht.
Andere Personalie, wenn wir gerade über Trainer sprechen. Du hast nach deinem Trade von Philadelphia nach Phoenix für Wayne Gretzky gespielt als Trainer. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ich weiß nicht, es ist, wie sehr die Leute sich damit beschäftigen und auskennen, aber es gibt genügend Geschichten, die davon mehr oder weniger sprechen, dass Wayne Gretzky als Trainer nicht unbedingt the Great One gewesen ist. Kannst du ein bisschen was erzählen?
Ja gut, also er war schon ganz okay aus. Ich weiß nicht, ob er 100% engagiert war, jetzt wie jetzt Patrick. Aber er war immer sehr, sehr nett zu mir. Er hat den Barry Smith damals als Co-Trainer und den Rick Tocchet als Co-Trainer gehabt, von dem er sehr erfahrene Leute und auch gute Eishockey-Leute. Aber oft war Wayne halt immer bei Dreharbeiten für eine neue Werbung in Kanada oder hat ein oder zwei Trainingseinheiten verpasst. Von dem her weiß ich nicht, ob er so 100% engagiert war, aber das Witzige war immer, in der Drittelpause, als wir Meetings gehabt haben, hat er gesagt, wir haben keine Leute, die 60 Tore schießen und 100 Punkte, Assist-Punkte haben. Wir müssen richtig Eishockey spielen. Also wir müssen Scheibe rein und vorchecken. Also es war immer witzig, weil er der Einzige war, der immer 60 Tore und 100 Assists gehabt hat. Aber ja, weil er war sehr netter Coach und aber wie gesagt, ich glaube, so 100% war er einfach nicht, war nicht 100% bei der Sache, würde ich sagen.
Was waren denn dann, wenn ihr zurückblickt? Also Frage geht ja an euch beide, ihr habt beide in der NHL gespielt. Was waren denn so die härtesten Knochen und was hat's so hart gemacht in dem Moment auch? Und Stefan, du kannst ja vielleicht auch was dazu sagen und Dennis, du ja auch. Du hast jetzt ja auch eine Trainerlaufbahn eingeschlagen. Einfach das auch zu vergleichen mit den Trainern heute. Ich kann mir vorstellen, du musst da eine komplett andere Sprache wählen als zu der Zeit, in denen ihr noch aktiv gespielt habt.
Ja, das hat meiner Meinung nach, also ich bin ja jetzt auch in dem Geschäft in dem Sinne schon relativ lange unterwegs und muss mich ja auch mit der Situation jetzt beschäftigen. Aber ich glaube, am meisten hat damit zu tun, dass die Spieler heutzutage einfach viel, viel besser vorbereitet sind, viel, viel besser informiert sind auch und ein viel besseres Verständnis dafür haben, was Eishockey überhaupt im Allgemeinen betrifft. Ich meine, wir haben damals noch VHS-Kameras und Videotapes gehabt, um dir deine Sachen anzuschauen. Wenn du deine Wechsel sehen wolltest oder so, dann musstest du dir eine eigene Kassette zusammenschneiden, alle diese Dinge. Also bei mir war das so, wenn mein Trainer zu mir gesagt hat, du hast den und den Fehler gemacht, dann war das so. Dann habe ich dann nicht in dem Sinne diskutiert, auch wenn ich jetzt für mich selber das Gefühl gehabt habe, ah, das habe ich jetzt ein bisschen anders im Gedächtnis. Aber es gab keine Diskussion. Wenn ich heutzutage als Trainer zu einem Spieler gehe und sage, pass auf, du hast den und den Fehler gemacht und das stimmt nicht, dann sitzt er 10 Minuten später wieder in meinem Büro, hat sein Handy vor mir liegen, zeigt mir den Wechsel auf Video und sagt, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Und das gab es eben zu meiner Zeit nicht. Du hast im Endeffekt genau das gemacht, was dir gesagt worden ist. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann hat halt jemand anderen gefunden, der das gemacht hat. Und von daher gab es da keine Diskussion in meinem Sinne, sondern du hast einfach, du saßt da und hast es so hingenommen, wie es dir erzählt worden ist und fertig.
Etwas, was du bestätigen kannst, Dennis?
Ja, auf alle Fälle. Also jetzt speziell wo ich meinen Sohn trainiere, die U13, da muss dann jemand in die Schuhe rein, wie sagt man das? Oh, mein Deutsche.
Ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem das immer passiert ist.
Ja, genau. Also muss man einfach sich in die Kinder reinsetzen, versetzen und ja, einfach, wenn man Spieler ist, ist man einfach sehr feinfühliger. Also als Trainer sagt man, mach das, aber manche Kinder nehmen es viel härter auf wie andere. Von daher muss man immer die Personalien so behandeln, wie man denkt, die können es ein bisschen härter hinnehmen wie andere. Und als Spieler, auch wenn damals jetzt der Trainer, wenn ich einen Pass verpasst habe und sagt, hey, mach ein bisschen härteren härteren Pass oder konzentrier dich ein bisschen besser. Ich als Spieler damals habe das immer sehr hart persönlich genommen und wurde immer sauer. Und jetzt, wenn ich jemand kritisiere von den Kindern, also dann denke ich immer, okay, jetzt muss ich aufpassen, weil ich als Spieler habe es immer sehr hart angenommen. Und vielleicht ist nicht immer das Beste, so zu kritisieren und einfach ein bisschen mehr aufzumuntern und positiv zu sein. Aber wenn man als Trainer ist, da wird man sehr schnell zum harten Kritiker und da muss man sich immer schnell auffangen und sich in den ihre Schuhe versetzen und ja, sich einfach daran erinnern, dass du selbst mal Spieler warst und es nicht so einfach, wie es von außen aussieht.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, jetzt dieser Wechsel von aktiver Spieler hinter die Bank als Trainer? Du bist Juniorencoach bei den New York Junior Islanders. Wie war diese, Achtung, ich probiere jetzt auch mal ein englisches Wort, wie war diese Transition vom Spieler zum Trainer für dich?
Ja, Transition. Also ich wurde so langsam reingeführt. Ich habe aufgehört mit der aktiven Karriere und damals schon mit meinem Sohn war ich immer mit auf dem Eis als Assistenztrainer so ungefähr. Immer so ein bisschen ausgeholfen und dann diesen Sommer hieß es, okay, du bist ja Assistenztrainer und wir suchen dir einen Haupttrainer. Und dann, wie es halt so läuft, haben sie auf einmal keinen gefunden und ich wurde auf einmal Haupttrainer und so kam es zur Sache, dass ich jetzt auf einmal Haupttrainer bin des Teams von meinem Sohn. Aber wie gesagt, das macht recht viel Spaß. Meistens ist es auch immer sehr stressig, seinen eigenen Sohn trainieren zu dürfen, weil er sieht mich immer als Vater hinter der Bank und ich bin halt sein Trainer und das ist immer schwer für ihn zu begreifen auch als und für mich. Und da gibt es doch recht regelmäßig Streitereien. Und wie gesagt, stressig, aber wiederum macht das sehr viel Spaß.
Stefan, da kannst du auch aus eigener Erfahrung sprechen, oder? Ich meine, dein Sohn spielt quasi auch unter dir bei den Nürnberg Ice Tigers, also auch zwei Usdorfs im selben Verein. Ja, lass mal was hören. Wie anspruchsvoll ist das? Ist das mehr Fluch oder mehr Segen für beide Beteiligten?
Das kommt wirklich ganz darauf an. Also im Endeffekt ist man immer sehr stolz und froh natürlich auch, wenn man den Sohn in der Mannschaft haben kann oder einfach auch in der Liga haben kann. Auf der anderen Seite gibt es auch Situationen, wo es halt einfach ein bisschen schwieriger ist. Bei mir mit Sicherheit das größte Problem für mich ist, dass ich, um auch wirklich wie soll ich sagen, jegliche Vermutung abblitzen zu lassen, dass ich ihn anders behandle als alle anderen, kriegt er von mir eigentlich grundsätzlich, wird er von mir schlechter behandelt als der Rest der Mannschaft. Und das ist mit Sicherheit was, an dem ich arbeiten muss, weil das auch nicht fair ist ihm gegenüber. Und du lernst immer weiter dazu, sage ich jetzt mal, was das angeht. Klar, ich bin nicht sein Trainer, sondern nur sein Manager. Und ich sage immer zu meinen Spielern, wenn sie irgendwann mal bei mir im Büro enden während der Saison, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind es sehr gute Neuigkeiten oder sehr schlechte Neuigkeiten. Eigentlich will ich mit den Jungs während der Saison nicht viel zu tun haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ist es bei ihm auch. Aber im Endeffekt muss ich schon auch zugeben, dass ich in der Vergangenheit absolut Fehler gemacht habe, wenn es darum geht, wie ich ihn behandelt habe. Ich habe immer gesagt, ich behandle ihn wie alle anderen, was aber im Endeffekt nicht stimmt, sondern ich habe ihn bis jetzt grundsätzlich eigentlich schlechter behandelt als alle anderen. Und das mit Sicherheit was, an dem ich arbeiten muss.
Wie ist es bei dir, Dennis? Ähnlich oder ist Breaker da noch zu jung? Ich glaube, 13 Jahre ist er jetzt alt.
Ja, also das 13 Jahre alt und da stimme ich dem Stefan zu. Also ich bin auf jeden Fall härter an ihm wie jetzt die anderen Kinder, weil ich einfach weiß, dass oder höheren Standard habe für ihn. Er ist auch der beste Spieler in seiner Mannschaft und von dem her nehme ich ihn immer als Beispiel. Aber auch weil, wie Stefan auch schon gesagt hat, dass Leute sehen, dass er keine Spezialbehandlung bekommt, sondern dass sie sehen, dass er genauso behandelt wird wie alle anderen. Und von dem her, ich bin definitiv auch härter an ihm. Und das ist nicht immer gut, aber das ist eine feine Balance zwischen zu hart zu sein und Sachen einfach durchfliegen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist eine harte Aufgabe für mich, auch für ihn, aber das werden wir schon irgendwie meistern.
Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Balanceakt, genauso wie ihr das jetzt schön beschrieben habt. Man darf ja auch nicht vergessen, stehen immer noch jetzt wie in deinem Fall, Dennis, auch immer noch Eltern mit dabei, die dann was vermuten. Das ist eine Mannschaft, die vielleicht das eine oder andere dann ja genauer sieht oder weniger genau. Und im Zeitalter von Social Media und so weiter, glaube ich, wird auch von außen sehr schnell gewertet und kommentiert und keine. Also das stelle ich mir schon schwierig vor, muss ich wirklich sagen. Dennis, du wohnst und lebst jetzt schon länger in den USA. Gibt es irgendwann mal wieder einen Weg zurück nach Deutschland?
Vollzeitig glaube ich eher weniger, zumindest in den nächsten paar Jahren, wenn die Kinder jetzt dann langsam ins College, mein Ältester geht in 2 Jahren zum College, und mein Sohn, also er ist jetzt 13, wie wir schon gesagt haben, mit dem Eishockey gehen die Kinder ja recht früh aus dem Haus, und ich schätze mal bei 15, spätestens 16 wird er irgendwo hingehen, entweder zur Prep School oder was weiß ich wohin. Und dann habe ich noch meine mittlere Tochter, die 14 ist. Sie ist auch sehr gut im Turnen. Und für mehr die nächsten paar Jahre bin ich auf jeden Fall hier. Aber wie gesagt, ich muss einfach mehr nach Deutschland kommen, weil ich war jetzt letzten August, war es August oder Juli, zur Europameisterschaft war ich zum Halbfinale in Deutschland. Und da habe ich war ich bei meinem Bruder in München und habe es natürlich richtig genossen. Das Essen, einfach die deutschen Leute und die Berge, die vermisse ich schon. Und von dem her muss ich einfach ein bisschen mehr Zeit in der Zukunft oder zumindest versuchen, mehr nach Deutschland zu kommen.
Ich glaube, ganz Eishockey Deutschland wäre froh, wenn du häufiger mal wieder vorbeischaust. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Lasst uns, meine Herren, ein etwas größeres Thema aufmachen. Behind the B, wohin geht's für die Boston Bruins? Ich meine, wenn man den Namen Dennis Seidenberg hört, ich glaube, die meisten denken tatsächlich an das B auf dem Trikot, also an die Boston Bruins und an diesen ja ultimativen Triumph mit dem Stanley Cup Championship 2011. Lass uns auf deinen Ex-Verein schauen, Dennis. 8 Jahre in Folge zuletzt in den Playoffs gewesen, 15 der letzten 17 Jahre in den Playoffs gewesen. Sie haben so eine Art Siegermentalität aufgebaut. Das ist auch das, was immer wieder gesagt wird. Ich hätte die, wenn ich ehrlich bin, schon in den letzten ein, 2 Jahren eher weniger auf dem Zettel gehabt, was so Playoffs angeht. Dachte, die müssten jetzt mal einen Rebuild machen, insbesondere nachdem Bergeron gegangen ist oder aufgehört hat oder Jara oder Krejci, aber sie haben es trotzdem immer wieder geschafft und ich glaube auch wegen dieser Siegermentalität, die sie etabliert haben. War das damals schon zu spüren?
Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja damals den Charles gehabt. Bergeron war in seiner, wie alt war er? 27, 28, als ich da war. Und Bergeron, Krejci, also Mark Recchi, wir haben schon sehr, 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 sehr gute, erfolgreiche Führungsspieler gehabt, die einfach geführt haben mit einer sehr guten Einstellung. Die einfach wussten, wie man gewinnt und was man kontinuierlich machen muss, um Spiele gewinnen zu müssen und letztendlich dann weiterzukommen in den Playoffs. Und das hat sich einfach so integriert in den Charakter der Bruins. Jetzt Marchand als Kapitän, McAvoy mittlerweile schon wieder seit 7 Jahren. Und deswegen haben sie auch so viel Erfolg gehabt bis diesem Jahr. Und da stimme ich dir auch zu, dass spätestens als Bergeron jetzt letztes Jahr, vorletztem Jahr und Krejci aufgehört haben, hat man gedacht, dass sie jetzt in Rebuild-Mode gehen werden und ein bisschen stauchen die letzten 2 Jahre. Aber bis in diesem Jahr haben sie eigentlich sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Also letztes Jahr sehr gut, sehr, sehr gut, das Jahr zuvor unglaublich. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist das erste Jahr, wo alles ein bisschen bröckelt. Und man sieht, dass man doch umbauen muss. Und nach so einer langen Zeit, was sehr beeindruckend war, das einfach durchführen muss, um in der Zukunft wieder gut dastehen zu können.
Ja, es ist ja momentan Rang 3 in der Atlantic Division, die sehr eng ist, aber der Schein trügt, weil sie haben mehr Spiele absolviert, haben momentan eine 7-7-2-Bilanz und eigentlich in allen Schlüsselstatistiken schaut es gar nicht gut aus. Offensive Rang 26, Defensive Rang 23, Powerplay 29, Penalty Killing 24. Und selbst ein Jeremy Swayman, der ja letztes Jahr unfassbar gehalten hat, aktuell eine Fangquote knapp unter 90%. Deswegen, ich glaube, die Frage muss erlaubt sein momentan bei diesen Boston Bruins. Stefan, ich stelle sie dir jetzt einfach mal. Ist Boston noch ein Playoff-Team für dich?
Es wird schwierig werden. Ich glaube, sie haben durchaus das Zeug, in die Playoffs zu kommen, aber sie werden mit Sicherheit nicht dieselbe Rolle einnehmen wie in den vergangenen paar Jahren. Und ich glaube, dass die Chance auch besteht, dass sie die Playoffs komplett verpassen könnten. Wenn du so lange auf so hohem Niveau spielst, in der NHL, ist die Situation halt so, dass du, ja, dass dir irgendwann, wie soll ich das erklären? Irgendwann geht dir halt der Nachwuchs aus. Du draftest nie sehr hoch. Du bist immer eine Mannschaft, die erst spät in der ersten Runde sich ihre neuen Talente sichern kann. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo es Zeit wird für den Umbruch. Und ich glaube, als bestes Beispiel können wir dann die Detroit Red Wings nehmen, die längste Serie gehabt haben, glaube ich, nicht nur Eishockey, aber auch zum damaligen Zeitpunkt professionellen Sport überhaupt, die, glaube ich, was weiß ich, 17, 18 Jahre hintereinander in den Playoffs waren. Und irgendwann ist es soweit und dein Kartenhaus in dem Sinne fällt zusammen. Du musst dich neu aufstellen, du musst umbauen, du musst, und das habe ich schon öfter gesagt, wenn du in der NHL diesen Rebuild, sage ich mal, wie wir genannt wird, anfängst, dann, um wieder richtig gut zu werden, musst du erst mal ein paar Jahre richtig schlecht sein. So ist das System halt normal in der NHL aufgrund der Draftpicks. Du musst dich neu aufstellen mit jungen Spielern. Du musst hoffen, dass du in der Zeit vernünftige Free Agents dazu holen kannst. Aber grundsätzlich ist so eine Durststrecke nach so langjährigem Erfolg dann doch was ein bisschen länger dauert. Und ich glaube, die Boston Bruins auch aufgrund ihres Alters sind eine Mannschaft, die jetzt gerade so ein bisschen darauf zusteuert, wo man jetzt dann irgendwann die Entscheidung treffen muss, ist es an der Zeit, sich komplett neu aufzustellen.
Ich glaube, so wirklich loslassen können sie noch nicht, weil auch der Trainer sitzt ja momentan auf dem Hot Seat, wie es so schön heißt, Jim Montgomery. Auch das letzte Spiel war ein bisschen komisch. Sie haben über 24 Minuten keinen einzigen Torschuss abgegeben, waren im dritten Drittel, gegen Ottawa komplett ohne Torschuss. Also da müssten die Alarmglocken schon schrillen. Ich glaube, es fehlen auch einfach diese Typen, ne? Also Marchand ist ja noch da, aber so ein Bergeron oder so ein Chara, ich glaube, die ersetzt du einfach nicht so leicht. Dennis, vielleicht, du hast lange mit den Jungs zusammengespielt. Wie wichtig waren denn die auf dem Eis? Also Bergeron, Chara und Marchand können wir da gerne mit reinnehmen. Aber wie wichtig waren sie eben auch neben dem Eis?
Also die waren alles. Die waren unglaublich wichtig. Bergeron hat immer alles richtig gemacht, ob es auf dem Eis sei. Außerhalb vom Eis, genauso wie Chara, also die waren sehr vorbildlich, wie sie ihr Leben gelebt haben, und haben eigentlich, speziell der Bergeron und der Chara, haben eigentlich alles richtig gemacht, immer sehr, sehr hart gearbeitet, die am Herzen arbeitenden Spieler in der Mannschaft. Und die haben jetzt zwar in Lindholm, haben sie unterschrieben für oder getradet, für den getradet letztes Jahr. Aber er ist einfach kein Bergeron. Und wir haben auch noch den Pastrnak vergessen, der im Moment auch ein bisschen strauchelt. Der braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung für seinen Linemates, und das hat er im Moment nicht. Und die sind zwar alle jung und talentiert, aber um erfolgreiches Eishockey spielen zu müssen oder können, muss man einfach diszipliniertes Eishockey spielen. Konstantes Eis gespielt. Und wenn man jung ist, dann sagt man immer, man spielt jung und dumm, also dumme Entscheidungen in verschiedenen Situationen, die einfach ältere Spieler oder speziell jetzt Bergeron oder Chara einfach nicht machen mit der Erfahrung in der Klasse, die sie damals gehabt haben. Und das braucht einfach seine Zeit. Wenn man zurückdenkt an Pittsburgh, die waren jahrelang richtig schlecht, bis dann Crosby und Malkin gehabt haben. Wenn man an Chicago denkt, richtig schlecht, bis dann Kane, Toews, Patrick Sharp dann gehabt haben und dann auf Jahre lang oder 10 Jahre lang dominant waren. Und von dem her, wie der Stefan schon gesagt hat, ist, glaube ich, Zeit, einen Umbruch da langsam zu machen. Und die haben zwar Talente, aber die brauchen einfach den einen, ob es ein Superstar sei oder ein Erstrunden-Draftpick, der hoch gedraftet wurde. Damals in Boston war es der Chara, die einfach damit helfen, die Franchise wieder in die richtige Richtung zu kriegen. Und wie du schon vorher gesagt hast, die Siegermentalität in die Mannschaft reinbringt und allen zeigt, wie es gemacht wird.
Stefan, du bist ja hauptberuflicher Kaderplaner. Wie würdest du das Ganze jetzt angehen? Nochmal für den Playoff-Run gehen oder so schnell wie möglich jetzt den Umbruch einleiten, wohl wissend, dass natürlich solche Charakterspieler wie Bergeron, Marchand oder eben Chara, die wachsen nicht auf den Bäumen. Wo bekommst du die überhaupt her für die nächsten Jahre?
Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die die Verantwortlichen in Boston hier innerhalb der nächsten paar Wochen treffen müssen. Da muss man dann auch ehrlich mit sich sein und muss sich selber die Frage stellen, sind wir eine Mannschaft im Augenblick, von der wir glauben, dass sie den Stanley Cup gewinnen kann? Das ist die grundsätzliche Frage, die du dir da stellen musst, meiner Meinung nach. Und dann glaube ich, wenn die Boston Bruins ehrlich sind mit sich selber, dann werden sie feststellen, dass sie für mich keine Mannschaft sind, die eine ernsthafte Chance hat, dieses Jahr den Stanley Cup zu gewinnen. Und dann musst du dir, natürlich, dann gibt es unglaublich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dann musst du dir die vertraglichen Situationen der einzelnen Spieler anschauen. Ich meine, wir reden jetzt Swayman, Jeremy Swayman hat gerade seinen Monstervertrag unterschrieben, 8 Jahre lang. Pasternak hat, glaube ich, vor kurzem, also ist, glaube ich, auch erst in der ersten oder zweiten Saison seines langjährigen Vertrages. Also das sind Spieler, die auf gar keinen Fall irgendwo hingehen. Aber ein Broadmaster zum Beispiel hat zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Vertrag über die Saison hinaus. Sicherlich ist es ein Spieler, den du behalten willst, von dem du gerne möchtest, dass er seine komplette Karriere bei dir spielt. Aber du musst dir dann die Frage stellen, wie lange darf dieser Vertrag sein? Wie viel Geld kannst du für ihn ausgeben? Und dann musst du dir die Gedanken machen, wen kann ich vielleicht zur Trade Deadline hin tauschen, um mich mit mehr Draft Picks für die Zukunft hinweg breiter aufzustellen. Wie gesagt, du musst dann wirklich eine Entscheidung treffen, das hört sich jetzt wahnsinnig böse an, aber die dann einfach realistisch ist und sagst, okay, wir können mit dieser Mannschaft in diesem Jahr und auch in den nächsten paar Jahren nicht gewinnen. Lass uns von vorne anfangen. Diese Frage muss sich innerhalb der Organisation gestellt werden und muss dann beantwortet werden. Und dann reißt du das Gerüst praktisch zusammen und fängst von vorne an.
Was hat denn für euch, also welche Auswirkung hat denn diese Spaltung dieses Goalie-Tandems gehabt? Also in den letzten 2, 3 Jahren waren ja wirklich Linus Ullmark und Jeremy Swayman das absolute Rückgrat der Boston Bruins. Auch absolut ungewöhnlich dieses Verhältnis, was beide hatten. Also es war ja schon eine engste Freundschaft, muss man ja wirklich sagen, mit Familien und allen drum und dran. Jetzt am Samstag kam es ja eben zum ersten Wiedersehen. Ullmark mittlerweile ja in Ottawa, kam zurück nach Boston. Wir haben den Goalie-Hug dann mal auf eine andere Art und Weise gesehen, beim Warm-up statt nach einem Sieg dann nach Spielende. Wie seht ihr das? Also wie groß ist der Einschlag, dass man die beiden getrennt hat? Sie haben ja immerhin Jobsharing auch gemacht, also immer dieselbe Anzahl an Spielen gehabt. Und ist das auch was Boston jetzt im weiteren Verlauf auf die Füße fallen wird?
Ja, also meine Earparts sind leer gegangen. Ich weiß nicht, ob es zum Ton her so passt, aber zurück zur Frage. Ich weiß nicht, ob das so geholfen hat, die letzten 2 Jahre. Zwar in der regulären Spielzeit haben die natürlich unglaublich gespielt und sehr, sehr gute Resultate gehabt, aber in den Playoffs hat es dann mit dem Abwechseln auch nicht so richtig gelaufen, ist auch nicht so richtig gut gelaufen. Und da kam es immer zur Frage, speziell in den Medien, ob das denen eigentlich schadet, dass nie einer jetzt das Tor behält. Und da gab es immer so riesige Diskussionen, was ist die richtige Wahl ist, wen spielen zu lassen. Und von dem her ist es schon okay, dass sie jetzt eine Nummer 1 haben. Aber ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass die Spieler vor ihm einfach nicht so konstant, nicht so eng dastehen, um ihm helfen zu können. Und dann kann er Tore noch so gut sein, wenn die Spieler vor ihm nicht die Leute decken oder zu viele Nachschüsse zulassen, da kann der Torwart nichts dafür. Und ich glaube, das ist auch im Moment der Fall mit den Bruins, dass die einfach zu viele Löcher haben, das System nicht richtig spielen und deswegen auch die Resultate nicht da sind im Moment. Aber ich glaube, die können sich noch fangen, wenn dann vielleicht in die Playoffs reinkommen, aber mehr wird, glaube ich, schwer für sie.
Was ja sehr ungewöhnlich ist, ne? Also die Bruins, die haben sich doch eigentlich, seit ich denken kann, gefühlt immer über eine starke Defensive eigentlich ausgezeichnet. Aber die läuft momentan, also ist auch löchrig gerade.
Ja, aber es ist nicht nur Defensive, also Defensive ist eine Mannschafts, Mannschaftsaufgabe. Das heißt nicht, dass Defensive nur die zwei Verteidiger dafür zuständig sind. Das heißt, dass der Stürmer, der Mittelstürmer mit unten aushilft, dass die zwei Außenstürmer ab und zu mithelfen vorm Tor. Und von dem her, jeder muss wissen, was seine Aufgabe ist, wo er zu sein hat, in welcher Situation. Und wenn man da kurz nicht aufpasst oder wenn man jung ist, dann lernt man und ist einfach nicht so scharf oder nicht so konzentriert oder noch nicht so gut in der defensiven Zone, wie es für eine gute Mannschaft sein sollte. Aber wie gesagt, da ist noch Hoffnung und es ist einfach so, dass man ein Teamspiel spielen muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Und im Moment ist einfach nicht so die Sache in Boston.
Stefan, wie groß ist die Hoffnung da bei dir?
Ja. Nur ganz, ganz kurz, was die Defensive angeht, wollte ich noch kurz dazu sagen. Finde ich auch hochinteressant. Die Boston Bruins haben die größten Verteidiger im Schnitt der ganzen Liga. Das ist eine unglaublich große, schwere Verteidigung. Und ich glaube, ich habe mir jetzt ein paar Spieler von Boston angeschaut und das sind alles gute, gestandene Top-NHL-Spieler, brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, dass sich das Spiel in dem Sinne auch weitgehend so hin verändert hat, dass du einfach auch beweglich sein musst, dass du vor allem was deine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten angeht, in der Lage sein musst, schnelle Richtungswechsel zu machen. Und ich glaube, da fehlt bei den Boston Bruins im Augenblick die Mannschaft. Die Verteidiger sind zwar extrem groß, körperlich präsent, haben aber meiner Meinung nach ein bisschen Probleme in der defensiven Zone, vor allem mit schnelleren Spielern, die vielleicht kleiner sind, aber dadurch beweglicher sind. Also da glaube ich, ist vielleicht was, wo man ansetzen könnte dran. Ansonsten, wie gesagt, wird dieses Jahr meiner Meinung nach mit Boston das passieren, was wir alles schon letztes Jahr erwartet haben, was nicht passiert ist, dass die Abgänge der vergangenen paar Jahre und die verlorenen Führungskräfte mit Krejci und Bergeron, dass das einfach zu viel ist, dass es nicht mehr aufgefangen werden kann. Sie haben zwar mit Lindholm vermeintlich ihren Top-Mittelstürmer dazugeholt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er wirklich eine Nummer 1 ist als Mittelstürmer in der Liga. Er ist mehr meiner Meinung nach eine sehr gute Nummer 2 und sie haben vor allem in der Mitte meiner Meinung nach große Löcher oder Probleme und ich glaube nicht, dass es reichen wird. Ich glaube, sie werden dieses Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit die Playoffs verpassen und dann wird es Zeit, dass in Boston was passiert.
Zumal ja auch die Konkurrenz sehr stark ist. Ne? Also in der Atlantic Division, du hast die Florida Panthers, die Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning und dann halt eben noch diese aufstrebenden Teams, Buffalo, Ottawa, Detroit. Also ich glaube auch, dass es ganz, ganz schwierig wird. Lasst uns gerne nochmal zurückschauen nach Finnland. Da waren die NHL Global Series in Tampere. Und da hat eines dieser Top-Teams in der Liga, die Florida Panthers, mal richtig beeindruckt. Haben Dallas, ja, ich will nicht sagen abgefertigt, aber schon ein Feuerwerk abgebrannt. 6-4 und 4-2 gewonnen. Damit den eigenen Favoritenstatus wirklich eindrucksvoll untermauert. Und wie gesagt, ich habe einiges mitgebracht aus Finnland. Ich hatte das Glück, dabei zu sein. Klasse Stimmung, klasse Leute. Einen schönen Ilves-Tampere-Pulli habe ich auch gefunden. Ohne Fetzenerkältung. Aber so meine Haupterkenntnis war wirklich, diese Panthers sind unfassbar gefährlich. Und wir haben, Stefan, auch viel darüber schon gesprochen in den letzten Ausgaben. Die müssen irgendwann müde werden. Die haben jetzt zwei Jahre in Folge weit über 100 Spiele gemacht. Also noch habe ich nichts gesehen von Müdigkeit. Die sind marschiert unfassbar. Also boah, für euch auch Top-Favorit?
Würde ich schon sagen. Also das Interessante ist, dass wenn man normalerweise gewinnt oder zwei Jahre hintereinander in das Finale kommt, dass einer davon gewinnt, dass man einfach ein bisschen gemütlich wird und ein bisschen zufrieden ist mit seiner Arbeit und mental her, muss nicht physisch sein, also vom Mentalen her ein bisschen bequem wird und einfach nicht so zur Sache geht, wie jetzt die zwei Jahre zuvor. Aber wie du schon gesagt hast, die spielen immer noch genau das gleiche System, genau gleich hart, laufen immer noch so schnell, wie es geht. Also ihr Spiel ist immer noch sehr, sehr konstant und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen würde ich die auf jeden Fall wieder als Favorit dazu zählen, dieses Jahr wieder sehr weit zu kommen.
Stefan? Ja, für mich auch, was man bei Florida sehen kann, meiner Meinung nach, wenn man sich das anschaut, ist, was für eine gewachsene Einheit diese Mannschaft ist. Das ist eine Einheit, die einfach unfassbar gerne zusammenspielt, die gerne zusammen trainiert, die auch, so wie es aussieht, außerhalb des Eises sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt. Und es ist eine wirklich eine richtige Mannschaft. Und ich glaube, da sind die ganzen richtigen Entscheidungen getroffen worden in den vergangenen ein, zwei Jahren mit Spielern, die gehalten worden sind, mit Spielern, die vielleicht abgegeben worden sind. Und es ist eine Mannschaft, eine Einheit, von der du merkst, dass sie einfach noch nicht satt sind und dass sie getrieben sind vom Erfolg. Und ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie gut sie im Augenblick aussehen, weil ich doch ein bisschen Möglichkeit erwartet habe. Aber für mich mit Sicherheit mit die konstanteste Mannschaft bis jetzt, abgesehen von Winnipeg am Anfang dieser Saison. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist die Erfahrung dieser letzten zwei Jahre. Die ist natürlich unbezahlbar. Die 90% der Mannschaft, die da in der Kabine sitzt, weiß ganz genau, was es braucht, um einen Stanley Cup zu gewinnen. Und diese Erfahrung ist unbezahlbar. Und so wie es im Augenblick aussieht, werden wir auch dieses Jahr wieder am Ende der Saison mit Florida rechnen müssen.
Zumal sie jetzt ja auch gegen den Top-Gegner gespielt haben. Also ich glaube, die Dallas Stars, das dürfte ja wirklich Top-Shelf in der Western Conference sein. Also da wird es nicht viele Teams geben, die im Westen besser dagegen halten werden. Kann auch durchaus das Stanley Cup-Finale 2025 sein, die beiden Mannschaften gegeneinander. Aber meine Frage auch an euch beide gestellt, wer, glaubt ihr, kann diese Panthers stoppen und vor allen Dingen auch wie?
Ja, also für mich, da muss ich jetzt, obwohl sie jetzt nicht so gestartet sind, wie man sich das vorgestellt hat, aber da muss ich ganz klar auch wieder die Edmonton Oilers nennen, weil ich da einfach sage, wenn du zwei Spieler dieser Güteklasse in deiner Mannschaft hast, dann muss man mit dir einfach rechnen. Und sie haben ja letztes Jahr Florida schon bis ins Spiel 7 gebracht. Und also von daher bleibt Edmonton weiterhin für mich ein absoluter Favorit. Winnipeg darf man natürlich jetzt nicht unterschätzen, so wie sie die Saison angefangen haben. Ich glaube, das gebührt, oder da muss man Respekt zollen und muss man sehen, ob die so weitermachen können. Auf der anderen Seite hast du im Osten Mannschaften wie die New York Rangers. Und wenn Igor Shesterkin so weiterspielt, wie er bis jetzt spielt, wir wissen alle, was ein dominanter Torwart vor allem in den Playoffs ausmachen kann. Also ist noch alles sehr früh, um zu sagen, okay, die sind mit Sicherheit dabei. Aber wenn sie so weitermachen, wie gesagt, mit der Erfahrung, die sie über die letzten zwei Jahre gesammelt haben, sind sie mit Sicherheit eine Mannschaft, die auch am Ende der Saison wieder ein Wörtchen mitreden wird.
Dennis, was glaubst du? Wer stoppt die Panthers und wie?
Ich schließe mich dem Stefan an. Wie auch letztes Jahr haben die Edmonton Oilers wieder einen sehr, sehr schwierigen Start. Nicht ganz schlecht wie letztes Jahr, aber auch nicht so, was ihre Erwartungen wie ihre Erwartungen sind für dieses Jahr. Also sie strauchen wieder. Ich glaube, sie sind bei 500, glaube ich, im Moment. Mhm. Und letztes Jahr haben sie, glaube ich, 9 Spiele hintereinander verloren am Anfang. Aber ich glaube, das ist eine Mannschaft, die immer ein bisschen Zeit braucht, um ihre Stärke zu finden. Und aber wiederum, glaube ich, die werden am Ende wieder einer der Teams sein, die aus dem Westen dastehen werden. Dazu kommen noch Dallas, Winnipeg, wie er Stefan gesagt hat. Also die zwei Mannschaften sind offensiv sehr explosiv und haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance. Und Dallas finde ich sehr, sehr gut, auch Winnipeg, weil die natürlich einen super Torhüter haben. Was in Edmonton einfach, glaube ich, den ihre Achillessehne ist. Und solange sie mit den Torhüter-Tandem weitermachen, glaube ich, wird es für Edmonton schwer, den Stanley Cup zu gewinnen. Aber wiederum im Osten, glaube ich, Toronto, weiß man nie so genau wie und was, aber die haben natürlich das Talent, um weit zu kommen, wenn es hoffentlich mal aus der ersten Runde kommt. Außer Toronto, New York, weiß nicht, ob ich so ein richtiger Fan bin von Rangers, weil die schießen zwar sehr, sehr viele Tore, aber in der Defensive, mit der Ausnahme von Shesterkin, stehen die einfach nicht so gut da in ihrem Drittel. Wer ist denn da noch gut im Moment im Osten? Muss ich ja gar überlegen.
Devils hätte ich noch auf dem Zettel gehabt.
Ja, Capitals, die sind eine große Überraschung für mich. Da hat jeder gedacht, dass wir einen richtigen großen Umbruch haben und der Ovechkin noch ein, vielleicht gerade noch so ein, zwei Jahre noch dranhängt. Aber jetzt auf einmal schießt er wieder Tore und stehen da mit 9 Siege und 2 Niederlagen oder sowas. Von dem her, im Moment sehen die auch richtig gefährlich aus, aber am Ende würde ich schon sagen, dass es die Panthers im Osten sein werden und im Westen wird sich zeigen von den drei Mannschaften, die ich genannt habe, wer am Ende dasteht.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir schauen ganz zum Schluss nochmal auf ein Event, was nicht allzu häufig vorkommt. Es wird aber steigen am 23. November in San Jose. Da wird nämlich das Trikot von der Nummer 19, Joe Thornton, unter das Hallendach gezogen. Also die ultimative Ehre für Jumbo Joe. Langjähriger Kapitän der Sharks, 24 Saisons NHL-Hockey gespielt, 1714 Spiele, 1539 Scorer-Punkte. Also seine Vita ist überragend. Einmal Art Ross-Trophy gewonnen als Topscorer, einmal Hart-Trophy als MVP der Hauptrunde. Er ist eine Legende und ist vor allen Dingen als Spielmacher, nicht nur wegen seinem Bart. Ihr habt nicht mehr zusammengespielt, Dennis, glaube ich, aber ihr habt gegeneinander gespielt. Ja, was für ein Typ und was für ein Gegenspieler war Joe Thornton? Wie hast du ihn erlebt?
Habe nie mit ihm gespielt, aber oft genug gegen ihn. Und es war immer sehr unangenehm, nicht körperlich, aber einfach seine Spielweise, weil er immer den tödlichen Pass gespielt hat und du dann immer dumm ausgesehen hast. Er war ein sehr, sehr schlauer Spieler, der einfach wusste, wo seine Mitspieler sind oder wo er hinpassen muss, bevor alle anderen. Und auch so als Mensch kam er rüber als sehr, sehr freundlich, sehr hingegenkommend und ich glaube, sehr, sehr verdient, dass sein Trikot unter die Hallendecke kommt. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ein richtig super Spieler. Und mit 17 Spielen, unglaublich, wie viele Spiele er gespielt hat und wie lange er durchgehalten hat auf so einem hohen Level.
Ja, mit dem Stanley Cup Sieg hat es für ihn ja leider nie klappen sollen, ne? Weder in Boston noch in San Jose, dann auch später nochmal die Hoffnung, ganz kurz Toronto und Florida Panthers, hat sich nicht erfüllt. Also das ist schon, Stefan, bitter. Also ich würde fast sagen, es ist einer der größten Spieler, die es nie geschafft haben, den Stanley Cup zu gewinnen. Also irgendwie so ein kleiner Schönheitsfehler dann doch.
Ja, für ihn natürlich schon, wenn du ihn fragst. Sicherlich ist das ja das ultimative Ziel und vor allem als Mannschaftssportler in dem Sinne ist es dir das Wichtigste. Sämtliche, ich meine, er war MVP, Hall of Fame, alles das wird noch dazukommen. Aber auf der anderen Seite spielst du natürlich, um zu gewinnen. Und er war immer jemand, der ja klar, es war ein dominanter Spieler zu seiner Zeit, einer der besten, die es in der NHL da gegeben hat, vor allem zu den Höhepunkten seiner Karriere. Er war in San Jose immer mit einer Mannschaft, von der mehr erwartet wurde, als sie im Endeffekt abliefern konnten. Und mit Sicherheit ist das was, was ihm leider fehlt in seiner Sammlung. Er hat mehr oder weniger alles gewonnen, bis auf den Stanley Cup. Und da gibt es andere Spieler, denen es leider genauso geht. Nicht jeder hat das Glück, wie sage ich jetzt, Ray Bourque in seinem letzten Spiel seiner Karriere den Stanley Cup zu gewinnen und dann, wie man so schön sagt, nach Hause zu gehen. Aber nein, das zeigt aber auch wieder, wie schwer das ist, diese Trophäe zu gewinnen und wie stolz man dann auch sein kann, wenn man es schafft.
Er wäre dann im nächsten Jahr berechtigt, sozusagen die Hockey Hall of Fame aufgenommen zu werden, der Joe Thornton, also ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, würde ich sagen, allerdings natürlich auch nicht der einzige, da werden einige noch dazukommen. Also ich habe mir die Liste mal angeschaut, die ist sehr lang, sehr prominent und insbesondere auch sehr klangvoll. Wir sind auf jeden Fall schlauer dann in 2 Wochen am Montag, dann ist die Ceremony dann 2 Tage her, wenn ich jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Und dann erscheint auch die nächste Ausgabe von Schlagschuss, das wird dann Nummer 12 sein. Wir sind am Ende von Nummer 11. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, an Dennis Seidenberg. Vielen Dank, dass du da warst, Dennis, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, habe auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Danke euch.
Und wir lesen natürlich auch weiterhin gerne deinen Blog auf nhl.com.de. Da gibst du ja regelmäßig immer wieder die Einschätzungen zu der Lage der Liga. Also auch das als Information an euch, wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Dennis Seidenberg. Wie gesagt, vielen Dank. Auch dir, Stefan. Schön, dass du wieder zurück bist. Danke für das Comeback.
Natürlich, immer gerne.
Und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen am Montag. Macht's gut, ihr zwei. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao.